Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Enzminger, herzlich willkommen. Knapp ein Jahr liegt der Mord an Kassels Regierungspräsidenten Walter Lübcke nun zurück. Gedenkveranstaltungen zu seinem Todestag wird es kaum geben. Die Corona-Maßnahmen lassen wenig zu. Was wissen wir heute über die Tat? Wir schauen noch einmal auf die Geschehnisse. Was am bevorstehenden Pfingstwochenende an Freizeitvergnügen möglich ist, das ist von Bundesland zu Bundesland ja noch recht unterschiedlich. Grundsätzlich ist überall aber wieder einiges erlaubt. Hören Sie dann mehr. Wir richten den Blick nach Nordrhein-Westfalen. Und zur Freizeit gehört für viele ja auch der Sport. Die Fitnesscenter öffnen langsam auch wieder. Im Fitnessstudio schwitzen unter Auflagen. Wie das geht, erfahren Sie an einem Beispiel aus Hannover. Die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor knapp einem Jahr. Die Ermittler gehen von einer rechtsextremistisch motivierten Tat aus. Die Mordanklage gegen den Hauptverdächtigen wurde vor kurzem erhoben und zudem wird im Landtag in Wiesbaden ein Untersuchungsausschuss der Frage nachgehen, ob der Verdächtige und sein mutmaßlicher Helfer Mitglieder einer Kasseler Zelle des nationalsozialistischen Untergrunds NSU waren. Da wird also noch aufgearbeitet. Die Anteilnahme quer durch die Republik war ja von vor einem Jahr ziemlich groß. Jetzt zum bevorstehenden Jahrestag der Ermordung gibt es allerdings kaum Möglichkeiten zu gedenken. Die Maßnahmen in der Corona-Pandemie, wie gesagt, lassen wenig zu. Das Regierungspräsidium Kassel plant jedenfalls kein öffentliches Gedenken. Auch die Stadt Kassel verzichtet auf Veranstaltungen. Die hessische Staatskanzlei kündigte eine Kranzniederlegung unter Ausschluss der Öffentlichkeit an. Das Geschehen wühlt weiterhin viele Menschen auf. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau erinnert an die Tat. Walter Lübcke war Politiker, aber auch Familienvater.
Unser Vater fehlt uns allen sehr. Man kann kaum ermessen, was einem angetan wird, wenn der eigene Ehemann, der eigene Vater und Opa erschossen wird. Und ich weiß, es vermissen ihn auch viele Freunde, Bekannte und Wegbegleiter.
Jan Hendrik Lübcke, der Sohn des vor einem Jahr ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, bei einer Gedenkveranstaltung der Landesregierung in Wiesbaden.
Es ist ja ein Mord gewesen an einem Politiker mit rechtem Hintergrund. Und das war der erste Mord, der in dieser Zeit passiert ist.
Johanna Marie Böttger, Schülersprecherin der Gesamtschule in Wolfhagen in Nordhessen, die auch mehrere Kinder Walter Lübckes besuchten und die künftig den Namen des ermordeten Regierungspräsidenten tragen wird.
Und man redet immer noch darüber, gerade an unserer Schule ist es sehr präsent.
Am Abend des 1. Juni 2019 soll der Kasseler Rechtsextremist Stefan E. nach Wolfhagen-Ister gefahren sein, zum Haus der Familie des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Der Generalbundesanwalt sagt, Stefan E. habe das Ziel gehabt, Lübcke wegen dessen humaner Flüchtlingspolitik zu töten und habe diesen Abend gewählt, weil im Ort eine Kirmes stattfand. Stefan E. wollte das nutzen, um nach der Tat unerkannt zu entkommen, sagen die Ermittler. Gegen 23.20 Uhr habe sich Stefan E. deshalb im Schutze der Dunkelheit dem Wohnhaus von Walter Lübcke genähert, der zu diesem Zeitpunkt auf der Terrasse saß. Stefan E. habe sich an sein Opfer herangeschlichen, Walter Lübcke aus kurzer Entfernung mit einem Revolver in den Kopf geschossen. Der Kasseler Regierungspräsident verstarb noch in derselben Nacht an den Folgen dieses Schusses. Peter Beuth, der hessische CDU-Innenminister.
Es war ein politischer Weggefährte von mir persönlich, aber natürlich auch von vielen Kollegen aus dem Hessischen Landtag, der Landesregierung. Er war uns langjähriger Freund in der Partei und in der Politik.
Und er war ja auch ein sehr fröhlicher und zugänglicher Mensch, sodass wir da auch sehr persönliche Beziehungen hatten. Das tut natürlich unheimlich weh. Und gleichzeitig war es eine unglaubliche Zäsur, dass ein amtierender Politiker so hingerichtet wird, bestialisch ermordet wird von Rechtsterroristen.
Sagt Nancy Faeser, Vorsitzende der hessischen SPD und Chefin der sozialdemokratischen Oppositionsfraktion im Wiesbadener Landtag. Ende April wurde der mutmaßliche Täter Stefan E. wegen Mordes angeklagt. Außerdem wird ihm ein versuchter Mord im Januar 2016 am irakischen Asylbewerber Ahmad E. vorgeworfen. Der Geflüchtete überlebte mit erheblichen Verletzungen. Markus H., ein zweiter Rechtsextremist aus Nordhessen, ist angeklagt, seinem Gesinnungsfreund Stefan E. Beihilfe beim Mord an Walter Lübcke geleistet zu haben. Doch dem ZDF wurden Dokumente zugespielt, die darauf hinweisen, dass es möglicherweise weitere Mitwisser gab. Im Kontext der Tat habe es aus anderen Bundesländern im Internet Suchanfragen gegeben, die verdächtig sind, so das ZDF in einem aktuellen Dokumentarfilm.
So gab es Suchanfragen nach den Begriffen Lübcke und Kopfschuss. Eine davon am 2. Juni um 0.56 Uhr, also wenige Minuten nachdem Walter Lübcke gefunden wurde. In der Bewertung schreiben die Ermittler, es sei sehr wahrscheinlich, dass nur jemand, der zum Zeitpunkt der Abfrage schon wusste, dass Dr. Walter Lübcke durch einen Kopfschuss getötet wurde, die Suchanfrage gestellt haben könne.
Der Mordangeklagte Stefan E. und sein mutmaßlicher Mitwisser Markus H. gehören schon seit Jahrzehnten zur Kasseler Neonazi-Szene. Auch 2006, als Halit Yozgat, ein junger Betreiber eines Internetcafés, vom nationalsozialistischen Untergrund, kurz NSU, ermordet wurde. Martina Renner, stellvertretende Bundesvorsitzende der Linkspartei und Mitglied des Bundestagsinnenausschusses.
Wenn ich es zuspitzen würde, war es natürlich die Frage, gab es eine weitere Zelle des NSU in Kassel? Gehen auf deren Konto noch weitere Anschläge oder Anschlagsversuche? Und wie eng war die Verbindung des Täters, seiner Unterstützer in dieser Struktur?
Dieser Frage wird in Kürze im Hessischen Landtag ein Untersuchungsausschuss zum Lübcke-Mord nachgehen. Mit dem Beginn des Mordprozesses in Frankfurt am Main gegen Stefan E. und seinen mutmaßlichen Helfer Markus H. wird nach der Sommerpause gerechnet.
Ein Jahr nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten sind also noch viele Fragen offen, Ludger Fittgau berichtete. Das Pfingstwochenende steht bevor und da geht inzwischen doch einiges wieder. Freizeitparks und Freibäder sind nur zum Teil geöffnet, da heißt es noch immer konkret erkundigen. Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze können Gäste empfangen, selbst in Bayern ab Samstag wieder. Auch die Restaurants und Biergärten sind in allen Bundesländern unter Auflagen geöffnet. Moritz Küpper ist uns zugeschaltet, unser Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen. Und Herr Küpper, schauen wir auf dieses bevölkerungsreichste Bundesland. Von hier werden sich viele in diesen Tagen ja aufmachen, um was zu tun. Ihren Pfingsturlaub etwa in den benachbarten Niederlanden zu verbringen. Das ist ja eigentlich ein sehr beliebtes Reiseziel sonst an Pfingsten.
Ja, das ist es. Und normalerweise fahren viele, viele Menschen dann aus Nordrhein-Westfalen eben in diese holländischen Urlaubsregionen, nach Seeland beispielsweise. Aus großen Städten wie Köln oder auch Düsseldorf ist man ja teilweise unter 3 Stunden Autofahrt dort dann am Meer. Und das ist in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren immer eines der Ausflugsziele gewesen. Das wird auch in diesem Jahr möglich sein. Das steht auf jeden Fall schon fest. Es wird auch angenommen, dass einige Menschen an diesem Wochenende dorthin fahren. Die Grenzen sind auf, aber wahrscheinlich wird es trotzdem nicht so viele sein wie sonst. Interessant ist, dass Menschen aus Köln beispielsweise, die sonst noch in die Niederlande fahren, normalerweise ein kleines Stück durch Belgien fahren müssen oder fahren, weil es schneller ist. Das wird nicht möglich sein. Die Belgier haben ihre Grenze weiterhin geschlossen. Die deutsch-niederländische Grenze dagegen ist offen und die beiden Regierungschefs dieser Länder, also Mark Rutte aus den Niederlanden, der Ministerpräsident dort, und Armin Laschet, Ministerpräsident hier aus Nordrhein-Westfalen, die haben sich in dieser Woche noch einmal zu einem digitalen Gespräch getroffen via Bildschirm und dabei eine differenzierte Botschaft gesandt. Ja, man dürfe fahren, ja, die Grenze sei offen, allerdings gäbe es auch noch in den Niederlanden Einschränkungen, man müsse vorsichtig bleiben, und insofern hat der niederländische Ministerpräsident an die Touristen appelliert, nur wirklich zu kommen, wenn sie eine Buchung haben. Also auf Tagesausflüge zum Shoppen solle man bitte verzichten, und Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der hat sich diesen Worten auch angeschlossen.
Wenn jetzt zu Pfingsten unsere niederländischen Freunde sagen, bitte nur die ganz nötigen Reisen durchführen, bitte nur dann reisen, wenn es auch eine feste Buchung gibt, dann will ich den Appell auch an die Nordrhein-Westfalen richten. Wir wollen das respektieren, was uns die Freunde in den Niederlanden sagen, jetzt ist noch nicht die Zeit, ohne Buchung einfach in den Urlaub zu fahren. Wir müssen noch vorsichtig sein.
Denn so Laschet, das Ganze, sprich das Offenhalten der Grenzen, auch in Krisenzeiten, das funktioniere nur bei Rücksichtnahme und Vernunft.
Wir haben ein bisschen Leitungsprobleme, es ploppt und klackt ein wenig, aber wir versuchen es weiter, wir können Sie verstehen. Die Grenzschließungen in der EU, die wurden ja viel diskutiert. Zwischen Niederlande und Nordrhein-Westfalen lief das jetzt anders. Welches Zeichen, würden Sie sagen, wurde da auch vielleicht bewusst gesetzt?
Ja, es war vor allem auch Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten, hier ein Anliegen. Die ganzen Wochen schon. Er ist ja als Aachener ein Kind einer Grenzregion, stammt aus dem Dreiländereck mit Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Und Laschet selbst hat sich immer gegen diese Grenzschließungen innerhalb Europas gestemmt, auch auf der Bundesebene, da Innenminister Horst Seehofer von der CSU widersprochen. Die Grenzen zu den Niederlanden, die blieben auch immer offen, auch wenn es beispielsweise hier in Nordrhein-Westfalen selbst aus einzelnen Landkreisen an der Grenze Druck gab. Dem hat Laschet nie stattgegeben und diese Woche dann auch noch einmal auf den Wert, den symbolischen Wert dieses Schrittes verwiesen.
Das war mir besonders wichtig, weil in dieser Zeit im März wir das 25. Jubiläum von Schengen hatten und eine der wenigen Grenzen, die dem Schengen-System offen waren, war genau unsere Grenze, sodass wir diese gute Schengen-Idee lebendig halten konnten.
Und dafür hatte man hier in Nordrhein-Westfalen zusammen mit Belgien und den Niederlanden eine sogenannte Cross-Border Task Force Corona, also ein gemeinsames Gremium eingerichtet, in dem die Länder zusammengearbeitet haben, sich mehrmals die Woche abgestimmt haben. Und im Grunde genommen läuft diese Abstimmung immer noch weiter.
Die Niederlande also durchaus dennoch als begrenzte Option. Was bietet denn NRW für Alternativen?
Naja, man darf sicherlich nicht den NRW-Ministerpräsidenten das fragen, denn dann würde er sein Land in den buntesten Farben malen. Aber ja, Spaß beiseite. Es gibt schon Möglichkeiten. Und seit dieser Woche haben ja in ganz Deutschland die Hotels wieder geöffnet, auch für Gäste von außerhalb übrigens. In Nordrhein-Westfalen speziell dürfen seit gestern auch wieder die Jugendherbergen öffnen mit Auflagen. In jedem Zimmer dürfen Personen nur aus maximal 2 Haushalten untergebracht sein. Und wer campen möchte, der darf auch los. Allerdings sollte das Ganze, wie eben im Fall des Besuchs in den Niederlanden auch, nicht spontan geschehen. Viele Campingplätze sind bereits voll. Es gibt strenge Hygieneregeln, die von Ort zu Ort auch variieren können. Deswegen ist es ratsam, sich da vorab zu informieren. Und auch ansonsten gibt es weitere Möglichkeiten. Kinos, Theater, Opernhäuser dürfen ab morgen in Nordrhein-Westfalen wieder öffnen. Und auch Hallenbäder sind wieder offen.
Und wenn wir auf die Straßen schauen, wie wird sich das auswirken? Normal gab es ja immer viele Staus.
Genau, selbst in diesem Hochstauland Nordrhein-Westfalen war das Pfingstwochenende immer spürbar, immer merkbar. Aber da rechnen Experten jetzt nicht mit größeren Verkehrsbehinderungen. Einzig am Freitagnachmittag könnte es etwas voller werden, heißt es da. Aber ich glaube, da wirkt auch Corona noch nach.
Moritz Küpper, unser Landeskorrespondent für Nordrhein-Westfalen. Danke Ihnen für diese Information. Für Schritt wird also weiter gelockert und das gilt auch für sportliche Aktivitäten. Selten hat man ja so viele Jogger gesehen wie in den zurückliegenden Wochen. Inzwischen sind auch Sportgruppen in den Parks und auf Freiflächen zu sehen. Vereinssport ist in der Halle noch nicht erlaubt. Und so ist es auch mit dem Sport im Fitnesscenter. In einigen Bundesländern müssen sich die Mitglieder dann noch ein klein wenig gedulden, aber auch hier öffnen sich die Türen. In Niedersachsen, das einen eigenen Stufenplan verfolgt, war es bereits in dieser Woche soweit. In einem Fitnessstudio in Hannover hat sich unser Landeskorrespondent Alexander Budde die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung nach 10 Wochen Zwangspause angesehen.
Der Fitnessclub Asprea liegt malerisch am Ufer des Maschsees im Herzen von Hannover. Auf der Trainingsfläche beobachtet Clubmanager Thomas Strohmeier, wie seine Mitarbeiter über Hantelstangen wischen, Spender mit Desinfektionsmitteln aufstellen, Gummibänder für Dehnübungen entwirren. Höchste Zeit, meint er, dass die Sportler auch in Corona-Zeiten wieder auf die Matten und an die Geräte dürfen.
Es ist erwiesen, dass eine sportliche Betätigung sich positiv auf das Immunsystem auswirkt. Der Abstand und die soziale Distanzierung ist nun ein wichtiges Instrument, um die Ausbreitung einzudämmen. Nichtsdestotrotz kann man ja auch auf Abstand seine Freunde und Weggefährten, mit denen man viele Jahre eben Sport gemacht hat, auch wiedersehen.
Aerosolwolken in geschlossenen Räumen. Seuchenpräventiv mag es Sinn machen, auch bei körperlicher Anstrengung Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Doch diese Empfehlung hat zur Erleichterung des Studioleiters keinen Einzug in den niedersächsischen Stufenplan zur Lockerung gefunden.
Die Maske schützt andere, nur wenn der Preis dafür eben ist, dass ich dadurch meine eigene Gesundheit gefährde, wenn ich mich sportlich betätige, ist es vielleicht angebracht beim Sport, und das ist ja auch so entschieden worden, dass das Mitglied und der Gast die Maske bis zum Beginn seiner sportlichen Tätigkeit, bis zum Gerät trägt und dabei aber nicht.
Der Abstand zwischen den Geräten muss mindestens 2 Meter, besser mehr, betragen. Für Kurse sind weniger Teilnehmer zugelassen. Strohmeier und seine Leute sind mit einigen Gerätschaften aus der Schwergewichtsabteilung in die frühere Cocktail-Lounge umgezogen. Das Gruppentraining auf dem Fahrradergometer wird bei gutem Wetter auf die Holzterrasse verlegt. Jetzt sehen wir hier die Wasser des Pools, verführerisch glitzern, aber...
Ja, es ist natürlich hart, wenn man so den Pool nun in der Lobby durch Scheiben sehen kann, aber man darf nicht reinspringen. Da muss man so ein bisschen die Mitglieder unterstützen, dass sie hier nicht in Trauer verfallen. Ja.
Vorerst keine Sauna, keine Umkleidekabinen, keine Duschen, dafür Voranmeldung per App und Fiebermessen am Eingang. Doch diese Sportlerin freut sich schon auf echtes Präsenztraining unter Gleichgesinnten. Angeleitete Online-Sportkurse machen wenig Lust, sagt sie.
Das ist eine Frage der Disziplin, ne? Also wenn man Sport macht, dann bleibt man da eigentlich auch dran. Denke mal, es gibt jedes Jahr eine Grippewelle, von daher. Also ich wäre auch die ganze Zeit weiter hingegangen. Das hätte mich jetzt nicht abgeschreckt.
Doch das sehen nicht alle so. Ein paar Schritte weiter schlüpfen 2 Frauen in ihre Skaterschuhe, bereit, den Maschsee zu umrunden.
Ich finde, es ist noch zu früh für solche Lockerungen und man sollte erstmal warten. Vor allem gerade zu dieser Jahreszeit kann man auch einfach draußen Sport machen, anstatt sich jetzt in irgendwelchen Fitnessstudios aufzuhalten und alles anzufassen.
Ja, ich denke einfach, dadurch, dass Infektionswege noch nicht geklärt sind und man noch nicht genügend über den Virus weiß, sollte man da jetzt nicht voreilig irgendwelche Lockerungen machen, nur weil Leute unzufrieden sind.
Ralf Scholz spricht für den Deutschen Industrieverband für Fitness und Gesundheit, kurz DIFG.
Das Schöne an der Situation ist, dass tatsächlich die meisten Fitnessstudio-Mitglieder die Treue gehalten haben und ihre Mitgliedschaft aufrechterhalten haben.
Sagt Scholz im Telefoninterview und verweist auf eine Umfrage des Verbandes unter den Mitgliedern und Inhabern der fast 10.000 Studios in ganz Deutschland. Doch die zeigt auch, dass 2 Drittel der Befragten sich erst einmal anschauen wollen, ob das Hygienekonzept funktioniert. Aufgrund von Corona gibt es eine starke Zurückhaltung bei den Neuanmeldungen. Zugleich müssen die solidarisch weitergezahlten Mitgliedsbeiträge mit Leistungen kompensiert werden. Die meisten Studios fürchten in diesem Jahr trotz einsetzender Lockerungen Umsatzeinbußen von 16-25%. Der DIFG geht davon aus, dass gut ein Drittel der inhabergeführten Studios akut von der Pleite bedroht sind. Der Aspria Club in Hannover ist als Teil einer großen Kette wirtschaftlich besser abgesichert. Clubchef Thomas Strohmeier hofft, dass sich die zuletzt stark gewachsene Branche insgesamt wieder vom Corona-Rückschlag erholen wird.
Ich glaube, es wandelt sich etwas von denjenigen, die Fitnessstudios genutzt haben aus ästhetischen Gründen. Die wird es auch weiterhin geben. Aber was wir sehen werden, ist, dass Menschen ein neues Bewusstsein für Gesundheit bekommen. Und auch wie wichtig es ist, eben Freizeit, auch wenn es gewisse Regeln gibt in Zukunft, gemeinsam zu verbringen.
Die Fitnessstudios öffnen wieder. Alexander Budde mit einem Beispiel aus Hannover. Wie kann man Wissenslücken schließen? In Sachsen-Anhalt soll es während der Pfingstferien freiwilligen Schulunterricht geben. Darum wird es gleich gehen in der Sendung Campus und Karriere nach den Nachrichten. Dann mit meiner Kollegin Regina Brinkmann. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Nachmittag.